Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Heute sprechen wir über nichts weniger als die Frage Frühpädagogik in der Krise. Was braucht es aus Sicht der Praxis, damit Arbeit in Kitas wieder gut und machbar wird? Herzlich willkommen zum KIG Pausengong Podcast, wie immer aus dem Studio des Michaelsbundes mit unserem geistlichen Beirat Rainer Maria Schießler. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ganz, ganz spannend aus der Praxis begrüße ich ganz herzlich Sibylle Schuster von der KAB in München.
Hallo.
Jetzt, Sibylle, musst du uns erklären, was ist die KAB?
Die KAB ist die katholische Arbeitnehmerbewegung und wir setzen uns von jeher für gute Arbeitsbedingungen ein. Also wir sind quasi der Garant für gute Arbeitsbedingungen. An uns kann man sich wenden oder Mitglied werden, wenn man Interesse hat, mit guten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Also für alle Arbeitnehmende in dieser Gesellschaft.
Also nicht für Beamte?
Eher weniger. Können auch zu uns, aber wir haben keine beamtenrechtliche Vertretung. Also es ist schon tatsächlich Arbeitnehmerbewegung.
Und wer ist dann da alles Mitglied so?
Querbeet. Also wir haben von der Verkäuferin über den Kfz-Mechaniker bis über den Sunny-Fahrer bis über die Erzieherin zum Beispiel alle Berufsgruppen oder viele Berufsgruppen.
Das ist vielfältig und so wie ich das weiß, habt ihr für alle so Arbeitsgruppen, Gremien?
Ja, auch. Stimmt. Wir haben bestimmte Arbeitsgruppen zum Thema zum Beispiel.
Kita,
genau.
Und seid ihr ziemlich an der Praxis. Und wir haben im Vorgespräch ja gesagt, dass katholische Verbände wie ihr oder wir sind ja an der Basis sind und quasi die Lebensrealität der Menschen kennen und die Sorgen auch aufsaugen.
Ja, so würde ich das auch sehen. Und ich glaube auch nur so kann man Kirche noch leben. Wir sind Kirche und wir Verbände, so sehe ich, ich sage jetzt wir, weil ihr, die KEG, ihr seid ja auch an der Basis der Leute. Basis hört sich wieder so hochgestochen an, aber es ist die Lebenswelt der Leute. Auch die Gruppen, die bei uns draußen ja noch tätig sind, die haben einfach eine Ahnung von der Lebenswelt der Leute. Und in der Arbeitswelt ist es genauso, dass die Leute sich einschalten können, sich engagieren können für ihre Interessen.
Sibylle, so wie ich dich einschätze und auch immer sehr schätzen gelernt habe, bei politischen Gesprächen bist du sehr garstig und bringst dich schon auf den Punkt und bist du die Stimme der Praxis. Ist sehr schade zu hören, dass es nicht so ankommt, aber da passiert schon was bei euch.
Ja, da passiert schon was. Es macht mich so ein Stück weit, ich mag jetzt nicht sagen traurig, aber das ist nachdenklich, diese Rückmeldung gerade jetzt, weil man hat so das Gefühl, wir haben natürlich die Innenschau. Gell? Also ich sitze ja in meinem Verband drin und ich koordiniere ja hier vieles und denke mir, es passiert zu viel. Und aber doch zu wenig. Und da überlegt man ja, wo können wir den noch ansetzen? Weil wir zum Beispiel jetzt nur um jetzt ganz ein anderes Thema, Handwerk, wir waren auf der IHM mit einem ganz großen Stand zusammen mit den Evangelien und das ist total gut angekommen, aber anscheinend wird auch das nicht so wahrgenommen. Also das ist schon, und irgendwann geht einmal die Manpower aus, das muss man ganz ehrlich auch sagen, es geht die Manpower aus und eben auch Zell Traunstein, da hätten wir noch ganz aktive Gruppen. Mhm. Aber wenn die natürlich zu uns nicht sagen, da ist was, man kann gar nicht überall im ganzen Bistum
irgendwie tätig sein. Man muss wirklich fair sein, die Welt ist schnell geworden, ja, die Leute sind am Limit, ob jetzt Handwerker, die goldenen Boden hatten und auch wahrscheinlich weiter haben werden oder auch Erzieher, die sind am Limit und nebenbei sich ehrenamtlich einsetzen. Das ist bei uns im Verband, Rainer, genauso. Hey, da ist ein Thema, komm vorbei, mach dies, mach das. Ist schwer geworden in diesen Zeiten, wenn man, glaube ich, viele die Familie priorisieren, dann den Job priorisieren, dann sind sie erstmal froh, dass sie das geschafft haben. Und dann nur im Verband. Ich glaube, das Ehrenamt an sich ist auch im Wandel. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Umso spannender fand ich, Sibylle, dass wir es geschafft haben, 11.000 Wimpel von Erzieherinnen und Erziehern bayernweit zusammenzubekommen fürs Bike-Epic.
Ja, das ist schon für, also auf der KAB-Verhältnisse, das muss ich schon sagen, wirklich fulminant gewesen. Also es hat mich sehr, sehr gefreut, weil man muss ja dazu sagen, da diese ganze AG, das ist ja ganz einfallsreich, gell? AG Kita, also, aber uns fällt einfach nichts Besseres ein, hat ja ganz winzig klein begonnen. Also es war wirklich, wir waren erst einmal in einer Kita, ich habe mir das angehört, die Sorgen. Ich meine, ich weiß, von was die sprechen, weil ich selber viele Jahre als Kita-Leitung und Erzieherin halt tätig war. Von daher habe ich vielleicht eine andere Brille und einen anderen Sieb dabei wie andere. Und die haben sich verstanden gefühlt, aber ich habe mir am Anfang auch gedacht, naja, ob man das wirklich so für die KB und ich bin mal gespannt und so. Es hat wirklich klein begonnen, aber wir sind Problem. Und es ist mittlerweile so groß geworden, dass das eben zu dieser Kampagne gekommen ist. Das hätten wir uns am Anfang vor, ist jetzt 2 Jahre her, wo das gestartet hat, überhaupt nicht im Traum erwartet. Und deswegen macht mir das Hoffnung, dass aus kleinen Dingen doch auch wieder große KAB-Themen, und zwar politische, werden können.
Ich, zumal ja gerade in der Gesellschaft seit ein paar Jahren spürbar wird, dass wir von einem Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt wandeln. Ja, das war halt früher viel drängender, dass der Arbeitnehmer irgendwo einen Job kriegt. Heute hört man es ja immer andersrum. Die Arbeitgeber suchen händeringend nach Fachkräften und so weiter. Der Arbeitnehmermarkt ist eine ganz große Chance, auch für die Kirche. Und, aber es beginnt wirklich bei dem Kürzel. Also ich kann aggro werden, wenn ich selbst in innerkirchlichen Kreisen bis in so einen Areat hinein erklären muss, was die KIG ist. Da sage ich wieder, hallo, das ist euer Haufen. Und ihr wisst nicht einmal, wer wir sind. Also da merkt man schon, wie die Vernetzung hier schon aufgehört hat. Und da müssen wir jetzt erst einmal ansetzen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass in allen Außendienststellen, also Pfarreien, Werbung für KIG, für KAB und für Kolping und so weiter gemacht wird. Aber du brauchst natürlich dann auch wieder die Köpfe, die Rampensäue, die sich hinstellen und sagen, ich bin der. Also ihr könnt mich damit identifizieren, so wie ich mich mit den Anliegen dieser Gruppe identifiziere. Und ich bin der Ansprechpartner dafür. Und dort haben wir halt das, glaube ich, entscheidende Problem. Die Leute wollen mitmachen, aber sie wollen sie nicht mehr so binden.
Das ist der Grund, warum das mit den Wimpeln so gut funktioniert, weil da kann ja jeder draufmalen und ist nicht persönlich quasi haftbar. Da steht meistens kein Name drauf, sondern die Sorgen der Menschen. Und wir Verbandsmenschen stehen halt dann bei der Politik, präsentieren die Wimpel. Und deswegen hat es, glaube ich, so gut funktioniert, weil, Rainer, du bringst uns auf den Punkt. Jeder hat Lust, mitzumachen, aber sich dahinzustellen, das auszuhalten, mit dem Minister, Ministerin zu reden, so wie Sibylle und ich, dann auch die andere Seite zu hören, aber trotzdem gegenzuhalten, ist, glaube ich, unsterblich wichtig in diesen Zeiten, wo man den Eindruck hat, und das höre ich an der Basis, ja, was macht denn die Politik da überhaupt gerade? Wollen die irgendwie uns ins Verderben reiten? Die Benzine sind hoch, die Kitas funktionieren nicht mehr, die Schule funktioniert nicht mehr, die Züge fahren nicht mehr, wo soll das Ganze hinführen? Und ich glaube, so wichtig ist es, dass wir so katholische Verbände, aber auch Pfarrer haben, die diese Hoffnung schenken, so wie du auch sagst, diese Wimpel für Wandel hat Hoffnung gegeben, hat uns Kraft gegeben, uns nach vorne gebracht. Wir müssen uns an den kleinen Dingen festhalten, weil ich glaube, es nicht mehr so leicht ist, und uns politisch engagieren. Sibylle, du hast es vorhin gesagt, du fandest es so schön, wie politisch müssen wir als katholische oder dürfen wir als katholische Verbände eigentlich sein?
Ja, absolut. Also ich verstehe immer nicht, warum, Sie haben es ja auch gesprochen, Herr Schießler, warum darf man als Katholik nicht politisch sein? Ich finde, Christ sein heißt politisch sein. Also alleine mit dem Statement, dass ich Christ bin, bin ich doch schon politisch. Und ich glaube, das muss man wieder viel mehr verbreiten. Und das hat diese Wimpelaktion auch gezeigt. Da muss ich jetzt auch kurz einen Hinweis. Wir haben, also unser Präses hat eine kleine, jetzt war es eine Bildungsveranstaltung, nur eine einstündige, wo man diese AG Kita-Arbeit mal aus der Sicht der katholischen Soziallehre beleuchtet haben. Ich bin jetzt keine Theologin, ja, ich konnte es nicht so beleuchten. Ich bin da auch jemand von der Basis, ja. Ich rede halt so mit, was ich gelernt habe, was ich gehört habe. Und das war hochinteressant. Und wir haben da so Feedback auch gekriegt von anderen Geistlichen, sondern wir sagen, ja, wow, und schaut's mal, das ist genau ein Paradebeispiel, diese Arbeit in der Kita für katholische Soziallehre. Und ich kann jetzt das nicht ausführen, was alles Inhalt der katholischen Soziallehre ist, aber ich weiß, dass mein Verständnis so Christsein heißt nicht, ich muss jeden Tag ein Vaterunser beten und muss jeden Sonntag in die Kirche gehen. Für mich ist das Engagement bei der KAB genauso Christ sein und wirkmächtig. Und jetzt bringe ich mal dieses Wort, was man ja vom Ordinariat in den letzten Monaten, Jahren immer zu hören bekommt, auch als Verband, wow, wir müssen pastorale Wirksamkeit entfalten. Ja, der man denn das nicht? Genau, mit diesen Dingen.
Ja, das ist hochinteressant. Frage. Wenn du politisch wirst, dann sagen deine Kritiker, bleib bitte bei deinem Sach, misch dich hier nicht ein. Bleibst bei deinem Sach, das heißt, ziehen wir uns zurück in die Sakristeien, hast Kirche geht an der Welt vorbei. Gell? Also wirst du das Max, machst du das eigentlich verkehrt. Ja. Politik kommt vom Polis, das ist die Stadt. hier lebende Menschen. Und wir sind als Kirche in der Welt. Wir sind nicht von der Welt, wie der Evangelist Johannes sagt, sondern wir sind in der Welt. Und in der Welt leben wir die Wahrheit des fleischgewordenen Wort Gottes. Das ist unser Anspruch und da bleiben wir hinter nichts zurück. Es gibt keinen Lebensbereich, der uns so nicht betreffen würde. Also definieren, übersetze ja das Wort katholisch. Kein Ort, kein Problem, kein Mensch, keine Not, die nicht meine wäre. Ganz einfach und darum rede ich überall mit. Aber ich mache sie nicht. Wir streben keine politischen Ämter an, wir betreiben keine Politik und wir... Die Zeit der CSU gefärbten Hirtenbriefe ist auch schon lang vorbei. Also wir sind ja vernünftig geworden. Aber wir heben die Stimme überall dort, wo es um den Menschen geht. Und nicht nur in der Frage der Abtreibung, sondern auch, um bei unserem Thema zu bleiben, was machen wir mit den Menschen? Wie erziehen wir Menschen?
So müssen wir mit der Politik umgehen, Sibylle?
Das glaube ich nicht. Also nicht. Mit der Politik habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Ich werde ja immer wieder mal angefragt, ja, und Frau Schuster, wenn Sie in die Politik? Und dann sage ich, schwierig. Schwierig, ihr wisst schon gar nicht, für welche Partei. Und dann sage ich, guck mal, den auch parteilos käme. Auch schwierig. Sag ich, gut, dann wird es mit uns nichts. Dann bleibe ich lieber da, wo ich bin.
Nein, aber ich meine,
lege die Finger in die Wunde. Und ich habe auch gelernt, dass man mit Politikern sehr direkt reden muss, weil... Sie reden immer viel und sagen nichts. Oder sagen viel und... Also, Sie wissen, was ich meine.
Keine Neid.
Und ich frage einfach immer wieder sehr direkt nach. Aber es geht doch jetzt um dies und jenes. Also, wir können da ja gleich mal zum Beikippe gehen, zu dieser Reform, die jetzt auf den Weg gebracht wird. Aus meiner Sicht sehr löblich und super, dass überhaupt eine Reform angestoßen wird. Längst überfällig. Aber die Stellschrauben, die dringend notwendig waren, die jetzt Fachkräfte alle wissen, der Anstellungsschlüssel muss runter. Es muss eine andere Kind-Fachkraft, also das Verhältnis ist jetzt gesetzlich vorgegeben bei 1:11. Das ist zu hoch. Also ein Erwachsener, so sage ich es jetzt mal ganz einfach, mit 11 Kindern. Also wollen wir wirklich in dieses Betreuung? Also Hauptsache, wir Eltern kennen unsere Kinder, also so Art IKEA-Family. Ich sage immer, wir sind noch nicht IKEA-Family. Da kann ich meine Kinder schon mal für eine Stunde oder eineinhalb unterbringen und betreuen lassen, damit ich mal in Ruhe zwei, drei neue Töpfe kaufen kann. Aber es geht ja hier um Bildung. Und das muss man, glaube ich, auch den Politikern immer wieder sagen. Also diese Realität, bitte derzeit nicht Augenwischerei betreiben. Das habe ich ja der Frau Schaaf ganz klar gesagt.
Ich war dabei.
Liebe Frau Schaaf, es ist total begrüßenswert, dass Sie sich überlegen, was gegen Fachkräftemangel, dass es jetzt diese Quereinsteigerprogramme gibt. Aber dann bitte bis zum Ende gedacht. Also wie sollen denn die jetzigen Fachkräfte, die eh schon überlastet sind ohne Ende, jetzt neue, quereinsteigende, hochmotivierte Frauen und Männer anleiten, dass die auch zu guten Fachkräften werden? Das kann irgendwie nicht gut funktionieren. Das ist nicht mitgedacht worden. Aber sie behaupten es nach draußen, also wenn man diese Pressemitteilungen ja dann immer liest, denkt man ja, wow, das ist doch einfach jetzt alles toll. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, dafür sind wir auch da. Also wirklich immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, nein, ich habe mir das jetzt aber genau durchgelesen, es stimmt doch so gar nicht.
Das klingt nur toll.
Es klingt immer
genauso
gut,
wie dieses Recht auf einen Kitaplatz. Ja, das bringt mir nichts, wenn es keinen gibt.
Recht durch Nichterfüllung erfüllt. Man muss für die Hörer vielleicht mal kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist passiert? Markus Söder hat das Familienstartgeld gestrichen, um zu sagen, er kippt das Geld in die Kitas rein, schadet damit, das muss man auch mal so sagen, vielen Familien, die vielleicht gar keinen Kitaplatz bekommen, was auch immer, und kippt 1:1 das Geld jetzt in die Kitas. Und das ist die Beikippe-Reform, wo man einfach nur sagen muss, das ist einfach nur eine Widmung des Geldes und das ist das neue Gesetz. Letztendlich ist es so. Da geht es nicht um die Probleme, die wir angenannt haben, sondern eigentlich, wir kippen mehr Geld rein und hoffen, mit dem Geld wird dann irgendwie alles gelöst werden.
Also es ist marginal weniger Geld, also mehr Geld reingenommen worden. Ich glaube, es ist jetzt dieser Qualitätsmonus minimal erhöht worden. Das ist alles total positiv. Da würde die Basis nie sagen, na, das mögen wir nicht. Es sind irgendwie wirklich, es haben sie welche ausgerechnet, wie viele Stunden es dann auf einer Kita mit weit über 100 Kindern. Es ist wirklich verschwindend gering. Also es ist wie der Tropfen auf den heißen Stein oder auch die Teamkräfteförderung. Total begrüßenswert, das würde ich nie abstreiten. Überhaupt nicht. Aber es ist halt irgendwie nicht der große Wurf. Und seit 20 Jahren reden wir darüber, dass man unbedingt diesen Anstellungsschlüssel, das war so eine einfache Stellschraube, gibt es doch einfach gesetzlich den Rahmen, dass sich kein Träger drumherum lavieren kann. Und dann haben wir das Problem hoffentlich das wird sie nicht von heute auf morgen erledigen. Klar, weil dann kommt jetzt das Argument, wenn wir nicht mehr Fachkräfte haben, wo sollen wir sonst den hernehmen und den schnitzen? Aber es ist ja was Langfristiges. Also es muss doch ein attraktiver Beruf bleiben.
Ja, und es geht ja nicht um Kinderverwahranstalten. Genau. Es geht ja um Prägung. Ja, Erziehung ist ja Prägung und ich sage immer wieder, immer back to the roots, gehe ganz an den Anfang hin, ich habe keine Kinder, aber was mache ich, wenn ich mein Kind in eine Kita, in einen Kindergarten, in einen Kinderhort oder was immer ich gebe, ich gebe mein Kind ab. Ich habe das Kind jetzt dann 8-9 Stunden nicht bei mir, ich übertrage es anderen, dass sie jetzt dieses Kind, mein Kind haben. Und sie prägen jetzt weiter. Das heißt, ich muss mir 1:1 darauf verlassen können, was in diesen 8-9 Stunden passiert. Und das ist halt mehr, als dass ich nur ein Auto in eine Parkgarage stehe.
Absolut. Also ich konnte auch aus mütterlicher Sicht mitsprechen. Also meine Kinder sind jetzt erwachsen, aber das ist doch mein Ein und Alles. Wenn ich meine Kinder, das ist, die hüte ich wie meinen Augapfel, das ist was Normales, dann möchte ich, dass die gut versorgt sind und nicht nur sattsicher sauber. Ja? Also das ist das Mindeste, wo ich davon ausgehe, dass meine Kinder nicht wund heimkommen, wenn ich es nach 5 Stunden oder 6, 8 Stunden abhole, weil sie nicht gewickelt worden sind.
Und dann geht es um eine klare Sprache, weil Sie es zuerst gesagt haben, in der Politik, auch für mich wäre das kein Weg, weil das einfach ein schwieriges Geschäft ist, wobei ich sage, wir müssen aber jeden, der diesen Weg geht, positiv unterstützen. Aber es wird halt wahnsinnig viel geredet und nichts gesagt. Für mich war das beste Beispiel jetzt wieder in einer Talkshow, wo der CSU-Landesgruppenchef darin war. Da ging es um die Frage, sind diese Kriege, Iran, Gaza und so weiter, sind das jetzt Kriegsverbrechen oder nicht? Lanz wollte nur zum Beispiel eine Antwort darauf haben. Er hat sie nicht gekriegt. Da wird rumlaviert. Und das nehmen die Leute wahr und sagen, na, also da kriege ich keine Antwort. Und darum müssen wir als Kirche Obacht geben, dass wir nicht in diesen Slow Knife. Ich habe Reaktionen gekriegt jetzt nach Ostern von aktiven Christen, die gesagt haben, ja, der Papst ist für den Frieden, der Papst mahnt den Frieden, aber er nennt nicht Ross und Reiter. Und jetzt war es aber soweit, weil sie haben sich wirklich in dieser Welt geoutet als Leute, die nur noch mit Bomben um sich werfen. Dann kann doch er mal hergehen und sagen, so wie Weiland damals, der Reagan in Berlin mit der Gorbatschow, Breakdowns ist das Wall. Mein Namen nennen. Das erwarten die Leute auch von Kirche. Und das haben sie nicht bekommen. Dass wir alle den Krieg nicht wollen, ist ja klar. Aber dann red ihn an, vor allem wenn er der Landsmann ist. Ja, und aber so weiter.
Das müssen wir als Verbände im Bildungsbereich machen. Tun wir auch. Muss ich schon sagen, Sibylle, ich bin immer begeistert bei diesen politischen Terminen, wo du wirklich Ross und Reiter nennst.
Ja, manchmal mache ich mich schon sehr unbeliebt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rolle immer so einnehmen will, aber es nutzt ja nichts. Irgendwer muss es tun. Also irgendwer muss sie vielleicht tatsächlich unbeliebt machen. Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, wie wir die Einladung an Herrn Söder geschickt haben, weil wir wollten ja die 11.500 Wimpel eigentlich an Herrn Söder persönlich übergeben und mit ihm mal ins Gespräch gehen. Er ist doch der Chef. Er entscheidet doch letztendlich und gibt weiter. Dann will ich ja mal mit dem reden und möchte eigentlich gern. Aber ich habe schon so ein bisschen Bauchweh gehabt. Ich denke, boah, bin ich jetzt wirklich begeistert, wirklich mit ihm zu reden? Aber so what, der ist ein Mensch wie du und ich. Und ich möchte jetzt einfach gern mehr hören. Und ich werde auch da auf Augenhöhe kommunizieren und die Dinge beim Namen nennen. Ich möchte keine Augenwischerei-Politik. Und ich glaube, genau vor dem haben die Leute die Schnauze voll. Also das, und die meinen dann immer, das habe ich ja der Frau Schaaf damals gesagt, glauben Sie nicht, Frau Schaaf, dass die Basis, also die Leute, die vor Ort arbeiten und tätig sind und jeden Tag die Probleme haben, das nicht merken. Die merken das. Also ich soll ihnen das halt mitgeben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Martin, wie ich gesagt habe, die fühlen sich, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so salopp sage, die fühlen sich verarscht.
Ja,
mit ihren Pressemitteilungen und so. Das ist irgendwie nicht wirklich, das sind doch Fachkräfte, die wissen, von was sie reden. Und die wissen auch, dass das ein Zahlenhütchenspielerspielchen ist, was sie da ein Stück weit betreiben.
Ich finde das gut, was du machst und ich war da dabei, da haben wir wirklich, also bei dem Termin Söder, wo dann der Hermann war, haben wir Tacheles gesprochen, mit den Erziehern, glaube ich, eine Stunde lang bombardiert mit den Themen. Das war kein Gespräch, das war eher ein Monolog unsererseits, aber es war, glaube ich, auch gut so. Scharf war genauso. Danach wird alles schön geredet und das erlebe ich egal wo. Und die Probleme werden nicht gelöst. Das merke ich aber jetzt an der Wahl, dass die Leute mittlerweile verdrossen sind und einfach mal anders wählen, abwählen. Ich bedauere, dass C-Parteien dieses C nicht mehr leben. Weil wenn ich dieses C leben würde, so wie du sagst, hey, das ist doch mein Job, die Probleme anzusprechen und zu lösen gemeinsam, wie auch immer, ohne Schuld zuzuweisen. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut finde oder schlecht finde, dass der Papst Leo die Leute nicht anspricht. Ich glaube, was uns als Verband auszeichnet, wir gehen in den Dialog mit den Menschen. Wir machen keine PR-Inszenierung draus. Wir gehen zum Minister, wir gehen dahin. Das nimmt man halt öffentlich nicht wahr, so wie du es Rainer richtig gesagt hast. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Aber wir reden, versuchen Termine zu machen, mit den Leuten da oben zu reden, zu machen, zu tun, ist eine wahnsinnige Arbeit.
Es ist auch wahnsinnig anstrengend, bis man da mal hinkommt.
Das ist also noch ein Job. Und darum unterstütze ich auch gerade diese kleinen Leute, diese Straßenwahlkampfleute, die sie abhöbeln lassen müssen, die als erstes angegriffen werden, weil sie ja gerade da stehen, weil man an die Großkopferten ja nicht rankommt, die aber genau dieses Ziel leben. Ich meine, es ist ja so ganz einfach. Es ist das Gleiche wie beim Barmherzigen Samariter. Und das muss uns unterscheiden von allen anderen Bewegungen, die nur auf sich schauen. Die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster? Das heißt, wer spielt eine Rolle, sondern wem bin ich der Nächste? Der Handelnde bin immer ich. Ich habe nicht zu warten, bis der andere was tut, sondern ich bin für den anderen da. Bei uns, sage ich mal, der Pastoral wird immer definiert von meinem Gegenüber. Und das gilt für mich 1:1 auch für die Politik. Ich mache eine Politik, weil das ein cooler Job ist, sondern weil da eine Aufgabe ist, die erledigt werden muss und für die ich jetzt da sein muss. Und ich muss die Berufung auch dazu spüren, das darf kein Ruhepolster sein. Und ich weiß nicht, wie viele Kommunalwahlen brauchen wir noch, bis die C-Parteien merken, hoppala, das ist kein Erbhof, sondern das ist eine ständige, tagtägliche Aufgabe, wo wir uns sichtbar machen müssen und wo uns die anderen rechts und links durch ihre Präsenz das Wasser abgraben.
Ich muss aber auch sagen, ich merke zumindest als KIG gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir gerne eingeladen werden, mittlerweile von Ministern. Wenn ich eine Anfrage schicke, kommt innerhalb von 2-3 Monaten die Bestätigung, Termin steht. Man will gern mit uns reden. Warum? Weil wir christlich respektvoll mit den Menschen umgehen. Und nicht öffentlich die Leute davor schon Medien kaputt machen und die Hütte anzünden, sondern weil wir hingehen und die Probleme benennen und die meistens sehr dankbar sind, dass wir sie wenigstens sagen. Was sie daraus machen, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Aber ich erlebe das, Sibylle, ich weiß nicht, wie du das siehst, schon sehr wertschätzend.
Doch, ich erlebe das tatsächlich auch so. Mir ist aber auch wichtig, selbst wenn ich jetzt vorher erwähnt habe, ja, und ich bin immer die, die den Buhmann da ist und die Rolle, aber das kann man ja auch so und so auslegen. Also ich muss ja nicht unverschämt werden, ja. Genau. Ich konnte es ja auch, ich bleibe ja bei der Sache und ich stelle immer das Anliegen, das dahinter steht, das Anliegen der, in dem Fall sind es ja die Arbeitnehmenden in den Kitas, in den Vordergrund. Und dass ich darum bitte, dass das berücksichtigt wird. Und das glaube ich schon auch, dass die Verbände da ganz, wie sage ich, also eine Chance einfacher haben, politisch wirksam zu werden. Also es geht nicht nur um den nachher, den Zeitungsbeitrag. Ja, das ist nice to have, da braucht man nicht reden. Jede Berichterstattung ist für unsere Verbände toll, gut und wirksam, aber es viel wichtiger ist ja, was wird daraus gemacht. Also ich weiß ja nicht, vielleicht war doch auch unsere Wimpelaktion, oder Martin? Vielleicht haben wir auch nur ein kleines Stückchen dazu beigetragen, dass die Reform des Bikepicks jetzt schon angestoßen wird.
Absolut. Ich glaube, weil man uns auch unterstellt, so KIGK, Bikolping, die kommen massiv friedlich daher. Also bei denen müssen wir nicht rechnen, dass wir überrumpelt werden oder durch den Kakao gezogen oder über irgendwelche Hürden drüber geschmissen werden. Ich habe mal eine Firma gehabt, da war ein Bischof da, der hat dann nachher beim Essen, sagt er zu mir, aber wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Die Jugendlichen, die waren ja alle so friedlich. Dann sage ich, ja, meinen Sie, die kommen bewaffnet zur Firmung? Dann haben wir schon gedacht, du bist ja so weit weg. Aber du hast die Chance gehabt, du hättest uns jederzeit in der Vorbereitung besuchen können, dann hättest du das schon mal anschauen können, dann hättest du heute nicht 40 fremde junge Leute vor dir gehabt, sondern junge Leute, die du schon mal begegnet bist und du hättest ganz anders, auch viel offener und direkter sprechen können, gell? Und hättest nicht so viel Muffisausen gehabt, ob die mich überhaupt ernst nehmen oder irgend sowas. Das will ich jetzt nur übertragen auf das, wenn wir als Kirche in die Welt hinausgehen, in die Politik hinausgehen, Sie respektieren uns, weil sie grundsätzlich wissen, dass wir positiv eingestellt sind, dass wir niemanden wehtun wollen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen nur brav ist, sondern man muss die Dinge auch beim Namen nennen.
Und du darfst es dann, das mache ich mittlerweile auch, nicht alles in die Öffentlichkeit raushauen. Also gewisse Gespräche, wie du sagst, Rainer, sind vertraulich. Und dann rufen die Leute mich dann ran, hey, du warst bei dem und dem Politiker, was habt ihr da geredet auf Social Media, steht da nicht alles. Und ja, das gesprochene Wort ist dann schon auch wichtig und da hält man sich dann auch dran. Und dann kann man den anderen auch jagen, ist es falsch formuliert, aber am Wort nehmen.
Definitiv.
Und mir macht es wahnsinnig viel Freude, dass wir K-Verbände, jetzt KAB, KIG, viel mehr gemeinsam machen. Weil wir sind nur gemeinsam stark. Ich glaube, wir leben in so einem Zeitalter der Kooperationen, wo wir unsere Stärken haben, ihr habt eure Stärke. Aber gemeinsam sind wir dann schon wie so eine Schrotkugel. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher. Und ich glaube, wir sollten auch mit Kolping und all den Sachen als K-Verbände in Zukunft wesentlich stärker auftreten. Für die Kita, für die Arbeit, für alles, für die ganze Welt da draußen. Weil ich glaube, die jungen Menschen brauchen viel mehr Hoffnung in diesen Zeiten. Die suchen danach, die suchen nach den Werten. Ich lese es ja weltweit, wieder Zuspruch zu den Kirchen. Nur in Deutschland nicht, ich weiß nicht warum. Das kommt jetzt, Deutschland ist immer so ein bisschen hinten nach. Ja. Die Erwachsenen lassen sich wieder taufen, habe ich gestern gelesen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht überbewertet wird, auch mit Frankreich. Jetzt, gut, ich habe jetzt auch schon ein paar Erwachsenentaufen gehabt, aber das reißt den Laden jetzt auch nicht raus. Wir müssen zuerst einmal den Austrittszahlen arbeiten. Wir müssen die Leute da zum Beispiel, das ist ein politisches Thema, konfrontieren und sagen, was bewirkst du mit dem Schritt? Was tust du? Erklär mir es, wie wenn ich 2 Jahre alt war, sagt der Denzel Washington in Philadelphia, was betreibst du damit? Und nächste Frage, von wo trittst du aus? Wie bist du überhaupt reingekommen? Ich meine, wenn ich aus einem Fußballclub austritt, weil die nur noch Kacke spielen am Wochenende, dann macht es Sinn. Da bin ich irgendwann einmal eingetreten, aber ich bin nicht in der Kirche eingetreten wie im ADAC, wo ich wieder raus kann. Ich bin da reingekommen, weil andere diesen Weg für mich gebahnt haben. Das heißt, es geht um meine Geschichte, es geht um meine Prägung. Jetzt sind wir wieder dabei. Wieso legst du einfach Prägung ab? Natürlich wird viele Pfarrer lehnen jetzt ab, wir taufen jedes Kind, auch wenn die Eltern aus der Kirche ausgetreten sind, weil wir damit die Chance kriegen, mit diesen Eltern zu reden. Und da möchte für einen wissen, natürlich wird das Kind getauft, das Kind hat ein Recht, was kann das Kind dafür, dass ihr euch so benehmt? Aber erklärt es mir, wieso soll euer Kind ein Recht bekommen, das ihr freiwillig ausgeschlagen habt? Wo ist die Deckungsgleichheit? Jetzt stellt euch vor, euer Kind ist 10, ist 15 Jahre älter. Jetzt fragt euer Kind und nicht der Pfarrer. Was gibt's denn dem jetzt für Antwort? Und dann habe ich immer schweigende Eltern von mir. Sage ich, schau, nur darum geht's mir. Also sage ich, mach mal Reset, Cut, fangen wir alle gemeinsam neu an. Da ist der Eintritt und da ist die Taufvermeldung. Und dann sind wir wieder alle eine große Familie. Und dann gestalten wir aber auch miteinander. Ich muss rankommen an die Leute. Und wenn die schon freiwillig zu mir kommen, weil sie ein Kind umhalten so darf, dann schicke ich es doch nicht weg. Also dieses Denken, das muss sie ändern. Aber ich habe ständig solche Fälle, wo sagen, ja, unser Pfarrer macht es nicht, unser Pfarrer tut es nicht, bei uns in der Pfarrei geht es nicht und da gibt es keinen Tauftermin und da darf man nicht heiraten und da darf es nicht taufen, weil ich keine Taufstelle habe. Wir überschütten uns mit völligen Imponderabilien, mit völlig unsinnigem Zeug, was uns eigentlich davon abhält, Menschen zu gewinnen.
Aber das ist ja als frühkindliche Bildung, um den Bogen wieder zurückzubringen, genau das Gleiche. Wir überschütten die Leute mit irgendwelchen gesetzlichen Standards und.
Oder mit Bürokratie. Mir ist jetzt das Wort Prägung hängen geblieben. Und das ist ja auch genau das, was frühkindliche Bildung ja ausmacht. Wenn man in die Psychologie schaut, ja, sind die ersten 3 Lebensjahre so prägend. Und ich glaube, jeder kann das bestätigen. Oder ganz egal, da kann man jetzt aushören und was weiß ich, was alles für psychische Erkrankungen und. Wirklich der Grundstein ja auch zum Teil in der frühen Kindheit schon gelegt werden. Und Kinder und viele Kinder sind nun mal auch in den ersten 3 Lebensjahren oder auch noch in den 3., 4., 5. Lebensjahr in der Kita oder in der Krippe oder im Kindergarten. Ist ja egal, wie man es dann nennt. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass auch diese Perspektive, wenn wir um Bildung reden, dieses frühkindlich, das ist schon richtig, ja, so ein wissenschaftlicher Begriff, aber das geht so unter, dass man das so wahrnimmt. Es wird ja immer, wenn man Bildung hört, da geht sofort der Bild auf bei vielen Menschen, Schule. Also man hat ja sofort das, jetzt, wenn aber mein Kind in die Schule kommt, dann wird es die Eltern auch oft erst bewusst. Aber es geht ja so viel früher schon los. Es geht zu Hause los, also Eltern müssten, ich bin ja der Meinung, eigentlich alle Eltern müssten irgendwie einen Führerschein machen. Ja. Ich nenne es jetzt einfach Führerschein, ja, weil mir kein anderes Wort dafür einfällt. Aber man kann einfach so Eltern werden. Also man kriegt da ja irgendwie gar nichts mit an die Hand genommen. Da ist ja auch im Übrigen der Glaube, war da ja ein Kompass oder gäbe einem einen Kompass. Und ich finde da eben auch die Kita so wichtig. Also da sind ja auch Leute, die geschult sind und die wissen, was gut ist, was nicht gut ist. Die Leute sollten den Eltern wieder helfen, zum Bauchgefühl zurückzukommen. Also es wird ja auch mittlerweile so überflutet mit Informationen und Wissen und dass junge Eltern manchmal vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich schon richtig und nicht richtig und gut. Also dass dieses Bauchgefühl, das, also da darf ich immer so dafür plädieren, Herz einmal ein bisschen mehr wieder auf euer Bauch und auf euer Herz. Das hört sich plakativ an, aber ist letztlich ist es das. Ich kann es nicht verwissenschaftlichen. Das geht nicht. Und deswegen war mein Wunsch immer so, auch an die Politik, nicht nur Bildung erst, wenn Schule losgeht, sondern das geht ab dem ersten Moment eigentlich los.
Ich sage immer, meine Berufungsphase begann wirklich im Kindergarten. Ich war in einem Kindergarten in Leim von Don Bosco-Schwestern geführt. Und meine erste frühkindliche Begegnung waren diese Ordensschwestern, die für mich verkleidete, personifizierte Liebe war. Also du bist da hingekommen und sie haben den Arm genommen. Ja. Und du warst einfach nur da. Du warst behütet. Da gab es keine Probetage in dem Kindergarten. Da hat die Mama hingebracht und da ist sie heulend heim, weil sie jetzt einen Buben nicht gehabt hat. Aber ich war daheim. Ich war da. Das heißt, da begann eigentlich mein Weg mit der Kirche, mit diesen Ordensschwestern. Da bist du als fertiges Kindergartenkind dann in die erste Klasse gekommen und du hast heulend deinen Kindergarten verlassen, weil dir eine Zeit zu Ende ging, die für die lebensnotwendig war. Diesen Charakter hat es gehabt und zu dem müssen wir wieder zurückfinden, eben weg von der Verwahranstalt hin zur Prägeanstalt. Wir sind alle ganz wunderbare Münzen Gottes in dieser Welt. Und die Prägung beginnt in diesem Zeitraum.
Ja, und man hat, glaube ich, schon, was Sibylle richtig sagt, in den letzten Jahren in den Schulen so ein bisschen einen leistungsmäßigen Drill reingebracht. Und die Kinder spielen in der Kita, sagen immer alle. Das ist aber nicht Spielen, das ist Pädagogik. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe selber einen Sohn in der Kita, was der Sprache beigebracht wird, Vorlesen. Beim spielerisch Lernen, also irgendwelche K, R, L, wie auch immer diese Buchstaben alle heißen, musst du Kindern logopädisch dann auch beibringen und sonst was. Sprache spielt immer eine wichtige Rolle. Wir haben Heterogenitäten, nicht nur in der Grundschule, auch im Kindergarten, auch in der Krippe. Viele können sich Krippe gar nicht mehr leisten. Das ist auch ein Riesenproblem. Aber da beginnt Bildung. Das sind Schuleinrichtungen, Bildungseinrichtungen nach aktuellem Beigebück. Das soll ja verändert werden, das wird auch bleiben. Aber Kitas sind Bildungseinrichtungen.
Aber ich denke, da sind wir bei Leisten. Ich komme da nicht rantasten, aber wenn mir dann junge Eltern sagen, wir zahlen 1100 Euro im Monat für diesen Kita-Platz.
Ja, ja.
Da arbeitet einer von den beiden nur für diesen Kita. Da muss ich sagen, das ist ein Skandal. Ja. Für das, was wir uns sonst da draußen dankenswerterweise leisten können.
Aber das meine ich jetzt nicht böse, Sibylle weiß es auch, wenn ich dann in den Landtag gehe und dann die Landtagsabgeordneten höre, warum, was ist denn dein Problem? Ich fahre in die Tiefgarage, gebe mein Kind hier direkt in der Kita ab im Landtag und dann gehe ich arbeiten. Mittags kommt meine Kleine dann zum Mittagessen hoch und dann geht's weiter. Das ist Luxus. Also so schaut es in der Praxis bei wirklich in ganz Bayern nicht aus.
Und die fahren ewig viel Strecken, das dorthin kommen, wo sie Gott sei Dank noch einen Platz gekriegt haben und dafür auch noch 1100 abdrücken.
Ja, und da sind wir auch dabei, es soll ja nicht in die Richtung gehen, dass Bildung Luxusgut wird. So genauso wird es bei Thema Wohnen und so weiter. Gell? Das ist kein Luxusgut und es darf nicht abdriften in eine Zwei-Klassen-Kita. Und die Gefahr aber besteht aber im Moment tatsächlich.
Nicht eine Kita, eine Schule und so weiter.
Genau, das geht immer
und
so weiter.
Und damit radikalisiere die Gesellschaft, dass derjenige, der weniger hat, auch weniger Bildung bekommt. Ich entziehe ihm Bildung, nur weil er die Moneten nicht herbringt.
Ja, oder zufällig in der falschen Gemeinde wohnt.
Das kommt ja auch noch dazu. Oder im falschen Elternhaus aufwächst.
Ja, also das ist, und deswegen sind wir ganz stark dafür. Also Bildung muss schon immer noch, Deutschland brüstet sich doch immer so. Das ist doch unser Gut. Wir haben kein Öl, wir haben keine Diamanten. Unser Gut ist doch unsere tolle Bildung. Aber dann frage ich mich schon immer, warum wird da nicht mehr investiert? Und warum wird die immer, ich sage es jetzt mal ganz bayerisch, so stiefmütterlich behandelt?
Also
immer so, als wie wenn das, ja, alles was muss, aber mehr auf gar keinen Fall.
Ich bin total traurig. Mein Opa hat das Bildungssystem in Bayern komplett auf das differenzierte Schulsystem mit eingeführt und so weiter gemacht. Und richtig Geld in der Butter, Unis baut wie noch was. Und heute wird nicht mehr so priorisiert. Geld ist da, Bayern ist immer noch ein starkes Land. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viel Steuern die jetzt mit dem Benzin einnehmen. Aber da ist Geld da, es wird uns nur nicht verkauft und dann werden die Prioritäten falsch gesetzt. Und ich reg mich auf, wie du sagst, Sibylle, frühkindlich wird alles gesetzt. Sprache, Wertefundament, Glauben, alles. Warum investieren wir hier nicht gescheit rein in Personal, in guten Schlüssel, machen ein gescheites Gesetz, mal mutig voran und denken an die Zukunft. Weil, wie du sagst, Sibylle, wir haben ja keine Diamanten in dem Land. Ich habe in meinem Garten viel buddelt, aber habe keine Diamanten
gefunden. Ich habe auch noch gefunden.
Ich probiere es weiter. Vielleicht kann man ja mal finden. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber Bildung, 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 Bildung. Und das, was ich meinen Kindern ermöglichen mag, ist einfach eine gescheite Bildung. Deswegen kämpfe ich jeden Tag.
Ja, das war der größte, war der Kardinalfehler während Corona. Die Kitas und die Schulen waren gleich zu. Da hat keiner lang gelehrt. Bei allen anderen Einrichtungen haben wir geschaut, ja, tut es der Volkswirtschaft da gut und wie geht es dann weiter und so. Aber dass man da gesagt hat, wir können die Kinder nicht daheim lassen. Ich habe es in meinem Viertel jetzt erlebt. Da gibt es keine Einfamilienhäuser. Die meisten leben halt in 2-3 Zimmerwohnungen und das auch nicht mit Balkon. Da geht es nicht einmal um, da ging es gerne rausgehen. Bis draußen, der Spielplatz war auch zu. Wie es kontrolliert war, wenn mehr als zwei Leute miteinander spazieren gingen, ob die zusammen. Es ist irre, irrational gewesen, was da passiert ist.
Aber
die Leute tragen nicht mehr an die Kinder.
Absolut, und das spüren die übrigens bis heute. Mhm. Und das, was mich daran besonders ärgert, jetzt kommen wir zwar ein bisschen weit weg vom Thema, aber mich ärgert sehr, dass das jetzt auch so, das ist überhaupt gar nicht mehr im Narrativ. Mhm. Und es wird so bagatellisiert, ach gell, das sind ja bloß die Jugendlichen oder so, die dann nicht zur Party machen gehen können. Das halte ich echt für nicht nur ein Gerücht, sondern das ist einfach eine Fehlinformation. Das haben ja auch Studien schon bewiesen. Und ich meine, dass sehr viele Kinder und Jugendliche auch heute noch davon sprechen und das nie vergessen
werden. Das soll sich nicht so hochstellen, also, mit seinem
genau,
Long-Covid.
So.
Solche Sprüche kennen da.
Ja.
Und das von überzeugten, praktizierten Katholiken.
Und also die Politik duckt sich zusammen. Weg und das macht sie nicht glaubwürdiger. Man könnte sie einfach hinstellen, haben wir einen Fehler gemacht, komm, lernen wir draus, machen wir es besser. Ist ja völlig wurscht, wir alle sind Geschöpf Gottes, nicht perfekt. Und nein, man stellt sie nicht hin, kein Politiker hat einen Fehler gemacht. Um Gottes Willen, das war alles gut, so wie es ist und wir wischen es weg. Und das ärgert mich. Hinstellen, ich habe einen Fehler gemacht, das ist wunderbar, wir sind alle Menschen. Lösen, für die Menschen da sein. Auch beim Benzinpreis, wenn ich jetzt schaue, wie das weltweit irgendwie nicht so ist wie in Deutschland. Lösen. Andere ging es doch auch hin. Ja, also verstehe nicht.
Schaffe einen Überstieg zu meiner Firma. Stichwort Missbrauch. Ich habe nicht erlebt, dass irgendwo irgendjemand zurückgetreten wäre. Niemand hat gesagt, das haben wir vergangen. Ich bin nicht für das Amt geeignet. Nix. Ich habe nie was gehört. Nie. Der Einzige war unser Kardinal, der hat es angeboten.
Genau. Also ich muss schon sagen, der Kardinal hier in München, der ist da am eisernen Besen unterwegs und auch sehr gut und unterstützt auch. Und also mein Eindruck.
Ja, ich sage Ihnen, Leute, ich kann nicht garantieren, dass es nicht wieder einen Missbrauchsfall gibt. Das kann man nicht, weil der Mensch ist einfach unwägbar. Aber eins kann ich für unser Feld hier in München, da kann ich garantieren, und das traue ich mir auch, dass nicht mehr vertuscht wird. Verstecken geht nicht. Ich kriege das mit dem, was uns auferlegt worden ist, was wir gerne erfüllen, diese doppelten Führungszeugnisse und so weiter, oder die erweiterten Führungszeugnisse, die jeder Mitarbeiter abzuliefern hat, einem ehrenamtlichen Bereich, der irgendwie mit Jugendlichen zu tun hat. Und wenn es nur im Kinderchor singen und einmal in der Kirche sich bewegen, dann diese Dreischrittsprävention, Reform, Aufarbeitung, dass das immer gleich Werte geben muss, dann, dass alles sofort in den Blick genommen wird, wenn irgendwo E-Mail oder sonst irgendwas stattgefunden hat, dass man sagt, da schauen wir gar nicht drüber weg, das wollen wir gleich wissen, was hier passiert. Also das kann ich garantieren. Und darum sage ich auch meinen Eltern immer wieder, ich bedanke mich, dass sie die Kinder uns übergeben. Jetzt ist Erstkommunionzeit, ja, dass sie uns die Kinder überlassen, dass wir uns mit den Kindern in der Runde treffen und auf die Erstkommunion vorbereiten. Dafür sagen wir Danke. Aber ich sage ihnen, ihr könnt euch auf uns verlassen. Bei uns ist ein Safe Space. Bei uns passiert nichts.
Und das Gefühl brauchen Eltern auch, wenn sie ihre Kinder in die Kita abnehmen. Ja. Und das habe ich auch auf den Wimpeln, weil da die Frage mal auch war hier in der Vorbereitung, was waren denn so die eindrücklichsten Aussagen auf die Wimpel? Und da war dann schon ganz oft immer wieder, wir wollen sicher sein, dass unsere Kinder gut geht. Hauptsache, es geht einer gut. Also das ist das Hauptanliegen von vielen Eltern. Und was mir aber, da möchte ich nochmal an das Thema aufmachen, was ich da nämlich auch ganz oft gelesen habe, was mich sehr traurig gestimmt hat und nachdenklich, dass sehr viele Fachkräfte schreiben, ich denke darüber nach, aus dem Beruf auszutreten. Und das finde ich schon sehr bedauerlich, weil es ist und bleibt ja nun mal auch nur eine Herzensangelegenheit. Ja? Also ich werde nicht Erzieherin, weil ich Karriere machen will. Also die allerwenigsten werden das. Das hat eine Berufung, da hat man eine Berufung dahinter, weil man das will. Man will am Menschen arbeiten, man will Kinder fördern, Familien unterstützen. Und das finde ich, das ist eine neue Dimension, die dazu gekommen ist. Und das merkt man ja nicht nur, weil das an einem Wimpel gestanden ist, sondern an vielen und weil ich auch in den Gesprächen mit den Erzieherinnen das mitkriege. Wir haben ja auch Fachkräfte aus den Fachakademien da, also die unterrichten die angehenden Erzieherinnen. Und die sagen, ah Mensch, wir haben schon ganz junge, die schon, jetzt nicht ausgebrannt, das ist vielleicht zu viel, aber die schon mal den Gedanken geäußert haben. Und wenn ich mich an mich, an meine Zeit zurückerinnere, wenn ich raus war, endlich aus dieser langen Ausbildung, ich habe gebrannt, ich habe mich einfach gefreut, endlich kann ich jetzt mal das alles umsetzen, was ich gelernt habe. Und also man möchte ja das alles machen. Und ich glaube, das ist der Wunsch von so vielen Fachkräften, dass die einfach wieder in einer Passion folgen können, weil die treten einfach in eine Passion, das ist so, oder zumindest 98%. Und dass dafür wieder die Zeit da ist und dass die Rahmenbedingungen wieder passen. Und das, ich glaube, wenn dieses Gerüst, ich sage immer, das ist ein Gerüst oder ein Regal, das ist so instabil geworden und das ist gefährlich. Und dann sind wir wieder bei der Prägung und so weiter. Und das, diese Folgen, die spüren dann als allererstes Eltern zu Hause, später die Lehrer, die ja dann auch sagen, boah, hey, die Kinder kommen mit schon so einem niedrigeren Standard. Ja? Also wir müssen manchen noch, keine Ahnung, die müssen erst mal lernen, wie man sich in eine Reihe aufstellt oder so. Das sind eigentlich Grundvoraussetzungen, was in der Kita bitte, ja, erklärt wird. Und in der im Kindergarten ist das Gleiche. In meiner Zeit vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, gab es überhaupt noch keine Kinder im Kindergarten, die nicht sauber waren. Ja? Die sind, also Windelkinder gab es nicht. Das ist heutzutage undenkbar. Das ist nicht immer schlecht. Ich möchte das nicht nur schlecht reden, aber man muss das bedenken. Und ich finde, wie wichtig, also das zeigt nochmal die, wie wichtig das einfach ist, dass dann auch gute Fachkräfte da sind und nicht nur irgendjemand, der mal schnell die Windel wechselt. Ja? Das ist kein Ölwechsel, wie beim Auto. Das geht nicht so einfach.
Ich habe ja fast geweint, als ich die Wimpel gelesen habe. Ich habe es euch ja auch gespiegelt, weil das wirklich ans Herz geht, wenn du die liest. Was würdest du jetzt, wenn du nochmal Wimpel schreiben dürftest, auf deinen Wimpel zum Schluss jetzt, weil es schon vorbei ist, draufschreiben? Einen Satz.
Ich wünsche mir wirklich personelle Vollbesetzung mit qualitativ auch hoch ausgebildetem Personal. Und die Flamme des Engagements für Kinder und Familie soll weiter brennen bleiben dürfen.
Dialog mit Familien.
Ja.
Familien sind unsterblich wichtig. Ich höre mal, Familien sind das Handicap der Kinder. Ich sage, nee, gar nicht.
Ja, es hat immer, jede Medaille hat zwei Seiten, ja, oder? Also wenn man Kinder hat, weiß man das. Aber man braucht nicht unbedingt Kinder zu haben, um das zu wissen. Das ist,
genau. Und zum Schluss positiv enden, mehr davon. Wo würdest du dir mehr wünschen? Mehr KAB, mehr KIG, mehr Menschen mit christlicher Haltung? Irgendein Projekt, wo du sagst, das ist so dein Vorbild?
Ich darf mir manchmal mehr Wut wünschen, und zwar Wut, die gut umgelenkt ist. Weil für mich gilt, ich habe wirklich oft Wut im Bauch. Ich bin wütend, weil manches nicht so läuft, also gerade in dem Bereich Kita, Arbeitskräfte. Und diese Wut habe ich aber gut umgelenkt und dadurch habe ich jetzt, ist was entstanden und ich wünsche mir das, dass viele, es, wir reden doch oft von Wut.
Wutbürger kenne ich auch.
Ja, aber ich wünsche mir die Wut, die sinnvoll umgelenkt wird, wo was Gutes entsteht. Und ich glaube nämlich, Wut hat eine Flamme, die sehr positiv umgelenkt werden kann in die Hoffnung und in richtige Richtung.
Rainer, wie siehst du das?
Mir fällt Khalil Gibran ein, dieser Text über die Kinder. Sie sind wie die Pfeile in einem Köcher und du bist der Bogenschütze. Und irgendwann hast du diesen Pfeil losgelassen und dann geht er seinen eigenen Weg. Aber du bestimmst zunächst einmal die Richtung. Das ist es. Ich gebe voraus, ob dieser Pfeil wenigstens in die Nähe des Ziels kommt. Ich kann aber auch bloß in die Luft schießen. Und ich möchte nicht, dass wir in unserer Erziehung, dass wir in der Politik, dass wir in dieser Gesellschaft irgendwo unsere Pfeile abschießen. Da vorne ist das Ziel. Dafür sind wir verantwortlich. Wie der Pfeil dann da vorne ankommt, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Also ein ganz weises Bild, das uns Khalil Gibran da mitgibt. Und daran müssen wir uns halten. Und die Wut möchte ich wieder aufnehmen. Ich sage einfach, ungebremste Leidenschaft.
Das ist schön formuliert, Rainer. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sibylle, dass du da warst. Ich freue mich auf viele weitere Termine, nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei der Politik. Die werden jetzt kommen nach den Gesetzeshörungen. Danke dir und lass uns weiter KAB, KIG gern so weitermachen. Das macht richtig Freude. Danke für deine immer ehrlichen Worte, auch gegenüber der Politik.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören an Sie da draußen. Das war die Folge für jetzt Mai und bis zum nächsten Monat.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.